Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Heute bin ich zu Gast bei Ulf Kämpfer in Kiel. Seit 2014 Oberbürgermeister hier in der Stadt und seit einigen Monaten jetzt Präsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen VKU. Könnten Sie eigentlich mit dem Segelboot zur Arbeit fahren?
Nee, das kann ich nicht. Ich wohne nicht direkt am Wasser, sondern eher im Kieler Hinterland. Aber das ist auch sehr schön. Das ist so eine Art Bullerbü in der Stadt. Und ich habe zwar mal meinen Segelschein gemacht, aber das letzte Mal, als ich segeln war, habe ich, glaube ich, einmal den Baum an den Kopf bekommen und wir sind zweimal auf Untiefen gefahren. Also mich sollte man nicht alleine aufs Segelboot lassen.
Man stellt sich das aber ja so vor, dass in Kiel eben alle segeln, wie sie anderswo Auto fahren. Ne?
Ja, das ist natürlich schon ein ganz wichtiger Identitätsanker. Wir nennen uns ja auch Kiel Sailing City. Aber bei mir selber ist ein bisschen Hopfen und Malz verloren. Und wir sind aber auch genauso Handballstadt mit dem THW Kiel. Also da ist für jeden was dabei. Insgesamt sind wir eine tolle Sportstadt. Mein Sohn zum Beispiel rudert von morgens bis abends. Das ist auch toll, auf dem Meer zu rudern. Aber mal gucken. Ich segel gerne mit, aber selber segeln, schwierig.
Fangen wir mal an mit dem VKU. Was haben Sie sich denn vorgenommen für diesen Verband? Wohin wollen Sie den entwickeln?
Na, zumindest haben wir ja eine Lobbyaufgabe im klassischen Sinne. Wir sind eine Interessenvertretung, das ist natürlich wichtig. Wir sind, glaube ich, ganz schön wichtig, dass die Gesetze, die ja jetzt in Lichtgeschwindigkeit manchmal durch den Bundestag gepeitscht werden, dass da kein handwerklicher Blödsinn passiert. Und am Ende begreifen wir uns als Teil einer sehr gemeinwohlorientierten Unternehmensfamilie, auch als Teil des großen Transformationsprozesses der Energiewende, der Klimawende. Und da wollen wir eben auch, soweit es immer geht, an einem Strang mit der Bundesregierung ziehen, nämlich in Richtung Klimaneutralität. Und das ist natürlich für mich sehr spannend. Da möchte ich gerne mitmischen. Die Weichen werden jetzt gestellt und dann sind wir Jahrzehnte auf dem richtigen oder auf dem falschen Gleis.
Was werden Sie anders machen als Michael Ebling, der jetzt Innenminister ist?
Ach, das weiß ich gar nicht. Michael und ich verstehen uns gut. Wir sind, glaube ich, sehr kollegiale Typen, nicht menschenscheu, mal vorsichtig formuliert. Er hat das, glaube ich, sehr souverän und gut gemacht. Ich tauche immer ziemlich tief in viele Prozesse ein, weil gerade so viel drauf ist. Bei Michael war natürlich die Corona-Krise und die damit verbundenen Regelungen sehr im Vordergrund. Und bei mir sind jetzt wirklich, sage ich mal, die Schwarzbrot-Themen, Wärmewende, Heizungsgesetz. Es ist eher, dass die Situation für den VKU eine andere ist. Und da ich ja selber mit dem VKU gar nicht so eng verbandelt war, würde ich mir auch gar kein Urteil darüber erlauben, außer dass ich weiß, dass er es sehr gut gemacht hat.
Im Mittelpunkt unseres Gesprächs wird die Klimawende und die Wärmewende stehen. Das haben wir so vereinbart. Die letzte Generation, wie sie sich nennt, klebt sich ja auch in Kiel auf den Straßen fest. Sie haben da zwei Gespräche geführt, aber sie wollten nicht wie andere Stadtoberhäupter die Forderung der letzten Generation ohne weiteres unterstützen. Warum?
Ja, das war so eine Gratwanderung. Mir ist schon sehr wichtig, dass man in einer Demokratie sich auf die Spielregeln einigt, auch in welcher Form Protest geäußert wird. Und dazu gehören nun mal rechtswidrige oder strafbare Handlungen nun mal nicht dazu. Vielleicht mal ganz im Ausnahmefall und rein symbolisch. So, aber das, was die letzte Generation macht, geht darüber ja weit hinaus. Wenn man sagt, wir wollen jetzt mal Chaos und Stillstand in Berlin erreichen zum Beispiel, dann ist das eher, man möchte etwas erzwingen. Und erzwingen darf man in der Demokratie nichts, selbst wenn es funktionieren würde. Da heiligt eben auch der Zweck, nicht die Mittel. Gleichwohl war es mir wichtig, weil diese, gar nicht immer jungen Menschen, aber diese Bewegung ja im Prinzip uns nur an unser eigenes Versagen erinnert, die selbst beschlossenen Ziele, dass wir die nicht einhalten. Und das unterscheidet dann doch die letzte Generation jetzt zum Beispiel von Rechtsradikalen oder von anderen, die eine ganz andere Republik wollen oder ein ganz anderes Wertesystem haben. Die vertreten die gleichen Werte und Ziele wie wir, die gleichen Klimaschutzziele, nur sie erinnern uns auch ein bisschen schmerzlich daran, dass wir immer noch zu wenig und zu langsam tun. Und darüber wollte ich mir ins Gespräch kommen und habe die Feststellung gemacht oder die Erfahrung, dass man mit denen sehr gut reden kann, sehr offen, auch sehr höflich. Wenn ich sonst hier Protestbewegungen habe, sind die ja häufig eher so aus dem linksradikalen Spektrum. Für die bin ich, sag ich mal, Teil des Schweinesystems. So.
Des Establishment.
Des Establishment. Und da bin ich immer auch irgendwie so jemand, dem mit ganz großem Misstrauen begegnet wird. Und das war in den beiden Gesprächen überhaupt nicht der Fall. Insofern eine ganz interessante Erfahrung. Ich bin dafür auch kritisiert worden. Darüber können vernünftige Menschen unterschiedlicher Meinung sein, aber mir war immer klar, dass das Gespräch nicht bedeutet, dass ich mit den Methoden einverstanden bin und dass ich den Forderungen nachgebe.
Nun ist der Klimaschutz ja für alle deutschen Kommunen ein großes Thema. Wenn man so ein bisschen recherchiert, hat man aber das Gefühl, dass für Sie das im Mittelpunkt Ihrer Amtszeit steht. Ist das übertrieben oder stimmt das?
Nee, es ist nicht der Mittelpunkt, aber es ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben also die großen Transformationsthemen, spiegeln sich in den Kommunen wieder und müssen hier ganz wesentlich nicht nur umgesetzt, sondern manchmal auch ausgedacht werden. Wie mache ich eine Wärmewende? Wie kann ich Klimaschutz vor Ort machen? Wie kann ich Wohnungskrise? Wie kann ich Migration, Integration leisten? Das sind überall die gleichen Fragen, aber die Antworten, die wir vor Ort geben müssen, die sind teilweise sehr unterschiedlich. Und das finde ich so spannend, deswegen bin ich so gerne auch Kommunalpolitiker, weil ich so wahnsinnig selbstwirksam bin als Oberbürgermeister und gleichzeitig nicht das Gefühl habe, dass ich mich nur über den Standort der öffentlichen Toilette oder den Hebesatz für die Grundsteuer hier unterhalte, sondern wirklich an den großen Themen dran bin. Und der VKU und der Deutsche Städtetag geben mir halt auch ein bisschen die Gelegenheit, meine Ideen und meine Erkenntnisse von der kommunalen Ebene auch in die bundespolitische Diskussion einzubringen. Das ist für mich sehr wichtig. Wer ein bisschen recherchiert, weiß, ich bin mit der grünen Landesvorsitzenden verheiratet. Ich bin selber Staatssekretär in einem grünen Ministerium bei Robert Habeck gewesen. Ich bin ein Rot-Grüner und gleichzeitig verträglich und gesprächs- und kompromissbereit mit allen demokratischen Parteien.
Darauf kommen wir gleich noch. Wir sprechen uns noch zu auch diesen Themen. Aber ich möchte kurz einhaken bei der lokalen, kommunalen Wärmewende. Ja, die Situation ist überall anders und die Konzepte müssen jeweils individuell sein. Aber die Bundesregierung möchte alles über einen Kamm scheren. Kritisieren Sie das auch, dass der Versuch, eine einheitliche gesetzliche Vorgabe zu machen, eigentlich die Kommunen einengt in ihren Bemühungen, vor Ort eine gute Lösung zu finden?
Also ich glaube, da haben sich die Verbändeposition und auch jetzt der Gesetzentwurf schon deutlich aneinander angenähert. Und wir hatten vor wenigen Tagen eine Videokonferenz, VKU, 600 Leute von uns und Robert Habeck. Und da hat er nochmal sehr deutlich gesagt, ihm kommt es nicht auf die einzelne Änderung oder auf die einzelne Frist an. Hauptsache, die Richtung stimmt und wir stellen uns wirklich diese Aufgabe und drücken sie nicht weg, wie das ja in den letzten Jahren häufig passiert ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass das Hauptproblem ist, dass alles über einen Kamm geschoren werden soll, denn es gibt ja Öffnungen auch im Gesetz, sondern das Tempo ist teilweise ein unrealistisches und die Anforderungen. Mal ein praktisches Beispiel, wenn gesagt wird, okay, es kann Übergangszeiträume geben bis zu einem Fernwärmeanschluss, dann müssen aber die Zeiten, in denen Fernwärmeanschlüsse gebaut werden können, realistisch sein. Und wenn dann es noch heißt, ja, ihr müsst dann aber im Jahr 2030 schon 50% erneuerbaren Anteil im Fernwärmenetz haben und 2035 muss alles auf Wasserstoff umgestellt sein im Gasnetz, das sind halt nicht nur ambitionierte, das sind am Ende aus unserer Sicht nicht schaffbare Dinge. Und dann wird die Wärmewende über Fernwärme nicht stattfinden, weil dann der Ausbau nicht stattfindet. Das sind also eher pragmatische Einwände gegenüber Ambitionierung und nicht, dass wir sagen, wir haben keine Freiheit. Und natürlich haben wir das grundsätzliche Problem, dass das Heizungsgesetz jetzt kommt, die kommunale Wärmeplanung aber erst in 3, 4, 5 Jahren überall fertig sein wird. Am besten wäre es, man hätte es gleichzeitig.
Sie haben ja für die Wärmewende konkrete Pläne hier. Erzählen Sie mal.
Ja, wir haben unser altes Kohlekraftwerk vor einigen Jahren abgeschaltet und das modernste Gasmotorenkraftwerk Europas hier installiert. Das ist sehr gut, das ist sehr effizient, aber es ist eben auch fossil. Und da haben wir konkrete technische Pläne, damit die Fernwärme, von der immerhin 2/3 der Kieler und Kieler profitieren, bis 2035 spätestens klimaneutral zu sein, indem wir das Gas auf Wasserstoff umstellen, indem wir 2 riesige Wärmepumpen an die Kieler Förde stellen mit jeweils 50 Megawatt und auf Geothermie setzen, was jetzt ja auch gerade eine Renaissance oder eigentlich vielleicht auch erst eine Erstblüte erlebt in Deutschland. Und da sind wir doch ziemlich stolz drauf, dass wir da ein sehr ambitioniertes Konzept haben, was schon sehr konkret ist mit Jahresscheiben und wie gesagt dann 2035. Dann muss ich es nur noch schaffen, dass meine Müllverbrennungsanlage auch noch das CO2 abscheidet bis dahin. Und dann hätten wir jedenfalls die Fernwärme 2035 klimaneutral. Und da wären wahrscheinlich wenige schneller als wir.
Ein sehr, sehr großes Potenzial liegt ja im Thema Dämmung, wo jetzt vordergründig die Kommunen nichts mit zu tun haben, aber auch in einer Stadt wie Kiel ist ja klar, wenn wir da Fortschritte machen, Dann kommen wir natürlich viel schneller voran. Was tut denn eine Kommune wie Kiel, um auch den Wärmebedarf zu verringern?
Na, wenn wir Neubau, dann gab es lange Zeit, oder es gibt ihn noch, den Kieler Standard, also wo wir draufgelegt haben zu den Dämmstandards oder den Energiekonzepten, das war eine Mischung, sage ich mal. Es ging, das konnte man auf verschiedene Weise lösen, entweder durch die Form der Energie oder eben durch die Dämmung, meistens auch eine Mischung aus beiden. Und ansonsten wollen wir natürlich, dass gedämmt wird. Wir sehen allerdings, dass die Sanierungsraten auch in Kiel viel zu langsam sind. Wir sind dann immer so bei 1 oder 2%, während wir ja viel mehr bräuchten. Und das andere Thema ist natürlich, das ist schon eine relevante Diskussion, inwieweit, sage ich mal, das immer weitere Drehen an der ENEF und an anderen Dingen, ob das am Ende wirklich noch effizient ist, was die Kosten pro eingesparter Tonne CO2 angeht. Da gibt es doch wirklich viele Fachleute, die sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, bevor wir jetzt Neubauten oder bei Komplettsanierung jetzt wirklich noch das letzte Gramm rausholen für Herren und Aufwand, lass uns doch mal die vielen Hunderttausenden komplett ungedämmten oder schwach gedämmten Altbauten nehmen und lass uns an dem schnellen Hochfahren des erneuerbaren Stroms, der erneuerbaren Wärme arbeiten, weil wir das manchmal deutlich günstiger bekommen und schneller bekommen als über den letzten Zentimeter Wärmedampffassade. Das ist ein Gelehrtenstreit, aber am Ende müssen wir natürlich alles tun. Wir haben das Ziel, 50% Energieverbrauch abzusenken. Und diese 50% dann eben zu 95% klimaneutral zu haben. Also wir wollen und müssen beides tun.
Wie kann denn eine sozial gerechte Klimapolitik aussehen, bei der fast alle dann auch gerne mitmachen wollen?
Das ist die Masterfrage sozusagen. Ja. Also klar, die Verunsicherung ist groß. Es ist eine fachliche Verunsicherung, weil dann ja auch teilweise so getan wird, als müssten funktionierende Heizungen rausgerissen werden. Also teilweise ist es Desinformation oder Unwissen. Teilweise ist das eine Überforderung, sich um sowas selbst kümmern zu müssen. Deswegen sagt zum Beispiel die SPD Schleswig-Holstein sehr klar, Wärmenetze sind mit weitem Abstand das, worum wir uns kümmern müssen, weil dann sorgt ein Infrastrukturdienstleister für die Kapitalisierung, für die Umsetzung, der hat das Know-how. Und wenn wir weiter sozusagen das alles dezentral, jeder in seinem eigenen Keller, so wie in großen Teilen bisher eben machen, dann ist das tatsächlich eine Überforderung, weil die Leute im Moment jedenfalls noch gar nicht absehen können, was ist gefordert, was ist möglich und was kostet mich das und wie ist die soziale Abfederung. Da sind wir im Moment in einer Phase maximaler Verunsicherung. Ist vielleicht nicht ganz zu verhindern in so einem, ja, in so einem Bereich, wo jetzt ganz grundlegende Transformationsentscheidungen getroffen werden müssen. Aber ich glaube schon, dass man das eine oder andere auch hätte besser machen können. Und dass jetzt die soziale Abfederung so ein bisschen nachbrennt, das ist natürlich auch nicht günstig, weil erstmal sind die Leute besorgt. Und jetzt versuchen wir das wieder mit unserem typisch deutschen maximalen Einzelgerechtigkeitswillen, wie wir das bei den Energiepreisbremsen auch schon gemacht haben. Ich finde das richtig, dass man sehr umfassend fördert und gerade Menschen, die sich das nicht leisten können, dort abfedert. Deswegen finde ich zum Beispiel die Idee ganz gut, zu sagen, Zuschüsse zu zum Beispiel Wärmepumpen müssen versteuert werden. Das hieße für viele, viele Menschen, dass sie nichts davon versteuern müssen, weil sie gar keine Einkommensteuer zahlen. Aber für Menschen wie mich würde das bedeuten, ich muss es versteuern. Das hielte ich für gerecht, dass man wirklich dann auch die Förderung sozial staffelt, weil sonst wird es auch irgendwann unbezahlbar. So, am Ende wird ja über CO2-Steuern, über Zertifikatehandel auch viel Geld reinkommen und dass wir durchaus auch eine Möglichkeit haben, Dinge abzufedern. Aber Robert Habeck sagt auch klar, nicht jede Kostenposition in der Wärme oder überhaupt Energiewende wird kompensiert werden können. Am Ende wird es auch da Verschiebung geben und vielleicht wird insgesamt Energie etwas teurer sein, aber auch eben auch erst recht für die, die an fossilen Lösungen festhalten, weil der CO2-Preis immer weiter durchschlägt. Das ist etwas, was viele Menschen noch gar nicht realisiert haben, dass das Festhalten und das möglichst lange Reparieren und Ausnutzen von fossilen Heizungen irgendwann richtig, richtig teuer wird. Und das, ich glaube, wenn das Bewusstsein gewachsen ist, dann wird auch eine größere Offenheit bestehen, sich dann den erneuerbaren Lösungen, die ja technologisch alle da sind, dann auch praktisch anzunähern.
Was wäre, wenn Sie in 3 Jahren nochmal als Oberbürgermeister antreten sollen?
Oh, dann könnte ich viele Projekte, die wir jetzt gerade anschieben, auch richtig noch in die Umsetzung bringen. Das prominenteste Beispiel wäre die Stadtbahn, die wir früher abgeschafft haben, die wir jetzt beschlossen haben und die wir dann anfangen würden zu bauen.
Was wäre, wenn Sie mal einen Tag wirklich ganz für sich allein hätten?
Oh, manchmal habe ich das. Das ist dann meistens ein Tag mit Sauna, mit Lesen, mit Tagebuchschreiben, vielleicht auch mit Meditation.
Was wäre, wenn die letzte Generation Recht behält und wir die Kipppunkte verpassen?
Dann müssen wir immer noch Politik machen. Es ist nie zu spät. Es wird hier weiterleben auf der Erde geben. Wenn das eine Problem gelöst ist, ist das nächste schon wieder da. Es geht immer darum, gute Politik zu machen und den nächstmöglichen Schritt zu gehen.
Was wäre, wenn die SPD Sie fragt, ob Sie Spitzenkandidat werden wollen für die nächste Landtagswahl?
Dann muss ich das gut überlegen. In vielerlei Hinsicht wäre ich der Richtige. Möchte ich das? Stehen die Chancen richtige? Gibt es jemanden, der das noch besser kann? Und die Entscheidung wird irgendwann mal in den nächsten Jahren zu fällen sein.
Nochmal was ganz anderes. Sie sind ja Jurist, auch Richter gewesen. Sie haben Ihre Doktorarbeit mal geschrieben. Ich sage jetzt vereinfachend über Selbstbestimmung bei der Sterbehilfe. Wie finden Sie denn jetzt so die Lage, die Rechtslage in Deutschland nach all diesen, ich sage jetzt mal ganz positiv gemeint, quälenden, mal intensiven Debatten?
Also ich finde es sehr gut. Es gab ja in der Corona-Krise deswegen vielleicht etwas zu wenig beachtet, dieses Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts, der das Verbot der Sterbehilfe, der geschäftsmäßigen Sterbehilfe ja aufgehoben hat. Und das war eine bahnbrechende und absolut richtige Entscheidung. Sie war mutig, aber es war ziemlich genau das, was ich mir so in meiner Dissertation überlegt habe, dass wir natürlich uns intensiv um den Schutz des Lebens kümmern müssen, gerade wenn Menschen alt sind, wenn sie lebensmüde sind. Aber am Anfang steht immer die Menschenwürde und die Autonomie jedes einzelnen Menschen und das endet nicht in der Krankheit oder in der Frage, darf ich über mein Lebensende verfügen, sondern existenzieller kann eine Frage der Selbstbestimmung nicht sein. Deswegen freue ich mich sehr, dass das Bundesverfassungsgericht so entschieden hat und noch mehr habe ich mich gefreut, dass Sie meine Arbeit zitiert haben.
Das wusste ich nicht. Ah ja, interessant. Sie haben vorhin schon ein bisschen was dazu gesagt, aber ich frage Sie trotzdem. Sie sind ja jemand, der eine hohe Intensität ausstrahlt, so. Wie kommen Sie denn am besten runter? Sauna war vorhin so ein Thema, aber ich meine, das ist ein bisschen umfassender.
Also ich laufe sehr gerne, auch noch ein bisschen sportlicher. Also ich versuche 1-2 Mal die Woche meine 10 Kilometer zu laufen, viel auf dem Fahrrad zu sein, viel in der Natur zu sein. Und ich habe es zum Beispiel geschafft, auch weil ich als Oberbürgermeister die Wege nicht so lang sind, doch meinen Sohn wirklich intensiv aufwachsen zu sehen. Also es ist auch eine Abgrenzungsfrage. Ich traue mir heute mehr, als in den ersten Jahren auch mal Nein zu sagen zu Terminanfragen und damit so die Balance zu haben. Aber das immerwährende Gespräch mit meiner Frau über Gott, die Welt, die Politik und alles andere und auch meine Nachbarschaft, ich wohne in so einer Ökosiedlung, die keine Kommune ist, aber eben auch mehr als die normale Nachbarschaft, das alles erdet mich ganz gut und gibt mir Halt. Und ist, glaube ich, Voraussetzung dafür, mit doch dieser hohen zeitlichen, aber auch emotionalen Belastung, die mein Amt mit sich bringt, damit auch noch irgendwie klarzukommen.
Jetzt sind Sie gerade eben Anfang 50 und schon fast 10 Jahre Oberbürgermeister. Da muss schon noch was passieren, oder?
Also ich bin mit jetzt bald 51 natürlich voll im Saft. Ich stelle mir schon so vor, dass man so bis 70 mindestens was macht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ne, ich habe meine Pensionsansprüche gewisserweise zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich damit noch nicht näher beschäftigt, aber wenn ich, sag ich mal, nicht wollte, dann könnte ich nach Ablauf meiner zweiten Amtszeit mit so einer Art bedingungslosem Grundeinkommen wahrscheinlich über die Runden kommen. Aber das ist nicht meine Lebensplanung, ob ich immer in der Politik bleiben werde. Das ist vollkommen offen, aber ich will und werde aktiv bleiben. Ich will irgendwie an dieser Gesellschaft in dieser hochspannenden Zeit mitwirken und vielleicht dann irgendwann das ein bisschen ausschleichen lassen, dass man die Belastung natürlich nicht mehr so hoch hat. Ich träume eigentlich, ist ja gerade viel in der Debatte, ich träume eigentlich schon von meiner persönlichen 4-Tage-Woche irgendwann. Aber ich sehe jetzt auch in den nächsten Jahren, dass das nicht so richtig kommen. Also mal gucken.
Ulf Kämpfer, vielen Dank für das Gespräch im Rathaus von Kiel.
Herzlichen Dank ebenso.